Ja, huch, nee, Moment. So, schönen guten Tag, huch. So geht's, ne? Hört ihr mich?
Ja.
Gut. Also, ich darf heute mal wieder erzählen, alle Jahre wieder, ne? Genau, ja, das ist uns auch ganz wichtig, dass wenn es irgend möglich ist, dass wir doch wenigstens einmal im Jahr persönlich von uns hören lassen. Das passt ja immer ganz gut, weil wir auch gerne nochmal hier das Sommerprogramm nutzen von Bad Gandersheim und so, um uns mal wieder aufzutanken auch. Und es tut wirklich gut, immer wieder eure Gesichter zu sehen. Und ich erkläre euch das auch noch ein bisschen mehr, warum mir das heute diesmal besonders wichtig ist. Ich möchte einfach, vielleicht sind jetzt ein paar da, die uns noch gar nicht so kennen. Kannst du das mal anschmeißen? Ich sehe da noch nichts. Ist schon da. Ach so, da muss ich hier weiter. Okay, gut. Gut. Okay, mach nicht, dann gucke ich da hin. So, also wir sind halt, für die uns nicht so gut kennen oder die vielleicht zu Besuch sind, wir sind Familien Njok. Mein Mann ist also nicht dabei, das ist der ganz oben rechts. Ja, der Dunkle. Das witzigerweise, das Foto ist nicht in Frankreich aufgenommen, sondern in Deutschland. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe mal ein paar gesucht und ich habe die meisten Fotos, die ich von uns habe als Familie, sind leider aus Deutschland, aus Urlaubstagen. Aber gut, aber wir sind in Frankreich. Und ich wollte euch noch mal daran erinnern, wo muss ich das denn klicken, damit es auch da oben? Okay. Ich wollte euch auch noch mal daran erinnern, wo wir eigentlich sind, weil manchmal weiß man das nicht so genau. Und wir sind also, es sind 650 Kilometer von Frankreich, von Goslar entfernt. Ich kann da gucken, hurra. Und da hinten, okay. Koordination. Genau, im Nordteil von Frankreich, direkt unterhalb der belgischen Grenze. Das mache ich nochmal ein bisschen größer, so. Da sieht man das nochmal genauer, wo in Frankreich das ist. Also so weit weg sind wir gar nicht. Ihr könnt uns auch gerne mal besuchen kommen. Manche machen das sogar mit dem Fahrrad. So, und die Stadt, neben der wir wohnen, unser Wohnort ist neben Charleville-Mézières, so spricht man das aus. Das kann keiner aussprechen. Weiß auch keiner, wo das ist, auch in Frankreich. Das ist so ähnlich wie Goslar, das kennt auch keiner. Naja, Goslar ist mehr bekannt, da war wenigstens mal ein Kaiser und sowas. Ne? Bei uns war nur Charles de Gonzac, den kennt auch keiner, aber... Ja gut, bis auf die Frankreich-Spezialisten. Gut, da sind wir also immer noch und wir haben seit 4 Jahren dort, sind wir jetzt mit den Baptisten in einer Gemeinde als Pastoren jetzt da gewesen, nachdem wir vorher 3 Jahre bei Jugend an der Mission gedient haben. Und genau, und jetzt erzähle ich, ja, die sind auch da hinten, wollt ihr mal kurz aufstehen? Die haben wir auch in Natura da, so. Genau. Und ich wollte ganz kurz mal sagen, wie es uns als Familie geht und danach erzähle ich ein bisschen von unserer Arbeit. Also das sind die Jungs, ne? Gut gelaunt. Wir haben ganz normales Familienleben, versuchen wir jedenfalls. Frankreich ist ja nun nicht so ein exotisches Land, dass man da nicht auch so ähnlich leben kann wie hier. Das heißt, Joshua macht Leistungstouren, da ist er gerade Zonenmeister geworden. Muss ich jetzt ein bisschen angeben, tut mir leid. Gott sei die Ehre, aber wir freuen uns mit. Und genau. Und dann haben wir unsere anderen beiden, die machen auch Sport, die machen was anderes, aber das habe ich mal jetzt gesagt, das war ein Lauf um eine Festung herum, die in der Nachbarstadt ist. Das machen die jedes Jahr und da muss man sich so verrückt anziehen wie möglich. Und das ist ein ganz verrückter Lauf, das ist so eine Art Hindernislauf, aber also man wird nass und schlammig und was nicht, weiß ich nicht alles. Und das haben die beiden dann mitgemacht und das da ist die Festung. Das ist in Sedan, das ist die Nachbarstadt. Genau, so da drumherum und da drin wurde dann dieser Lauf verstanden und das habe ich nun mal als Highlights, das war so im letzten Jahr. Also wir sind eine ganz normale Familie, ein ganz normales Familienleben. Und der ist auch noch in der Jugendfeuerwehr, genau. Und Samuel sendet herzliche Grüße. Der ist, wie gesagt, jetzt nicht dabei, weil wir so im Umbruch sind und er hat da Vertretungen angenommen. Das hat sich dann jetzt nur wieder geändert, aber das war dann egal. Er hat da genug zu tun, so auch mal ein bisschen Luft holen musste er auch. weil wir, das erzähle ich gleich noch. Genau. Also er sendet herzliche Grüße, er hat mir gestern Abend noch gesagt, grüß wirklich alle, ich habe sie lieb und genau, nächstes Mal ist er dann wieder dabei. Genau, dann, nee, ich lasse das nochmal. Ich möchte euch einfach nochmal auch sagen, warum wir da überhaupt sind in Frankreich, ganz kurz. Wir haben das ja mal so für uns festgemacht, bevor wir ausgereist sind vor 7 Jahren, dass wir gerne Jüngerschaft betreiben wollen, dass wir Gemeindebau betreiben wollen, damit die Leute in Frankreich selbst wiederum ihre Gesellschaft verändern können. Wir sind jetzt nicht da, nur wir, um die Gesellschaft irgendwie zu beeinflussen. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern wir wollen Leute ausrüsten, damit sie das dann machen. Und deswegen auch Gemeindearbeit, deswegen Missionsarbeit im Gemeindekontext, weil das der Ort ist, wo Menschen zugerüstet werden, um in der Gesellschaft als Christen zu leben. Und gleichzeitig haben wir auch diesen Sprung nach Afrika, weil Samuel ja aus Kamerun kommt. Und da haben wir dann dieses Projekt mit dem Klinikbau konkret jetzt zu laufen und auch immer wieder, dass Samuel wieder Leute mitnimmt, dass sie einfach mal das kennenlernen, wie das ist in Afrika. Also das ist unser Doppelauftrag so ein bisschen, von Frankreich dann wieder ein Sprungbrett nach Afrika zu sein. Und ich weiß nicht, wer von euch den Rundbrief liest, aber ich habe da so geschrieben, dass wir jetzt gerade in einem Umbruch sind. Die Gemeinde, mit der wir jetzt gearbeitet haben die letzten 4 Jahre, unsere Grenzen gestoßen, beidseitig, und haben gesagt, es ist besser, wir verabschieden uns in dem Sinne, dass wir die Gemeindearbeit dort aufhören. Und deswegen sind wir jetzt in einer Neuorientierung und suchen mit dem Bund gemeinsam jetzt eine neue Stelle, die mehr so in Richtung Gemeindegründung, Begleitung von neuer Gemeinde, neu gepflanzten Gemeinden geht. Das ist, entspricht mehr auch unserem Gaben-Cocktail, sagt man, ne? Sagt man sowas? Habe ich schon mal gehört. Also das, was wir so auf dem Herzen haben, eben neue Gemeinden zu ermutigen, verstärkt zu werden, sie vielleicht auch sogar zu gründen. Und da sind wir gerade dabei, was jetzt genau dran ist. Also ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, was wir in den nächsten 12 Monaten genau machen werden. Das ist alles noch im Werden. Sehr wahrscheinlich werden wir ein Jahr lang einer Gemeinde, die so 150 Kilometer weg ist, punktuell wird Samuel da dienen und wird dann denen aushelfen, weil die haben keinen hauptamtlichen Pastor, haben aber Bedarf an pastoralen Diensten. Und da haben sie ihn gebeten, ob wir das mal probieren können, dass das jetzt für die Zeit jetzt geht. Das heißt, er würde dann so die halbe Woche vielleicht da sein und dann wiederkommen. Das ist aber alles noch nicht spruchreif. Das ist jetzt nur so eine angedachte Möglichkeit für das nächste Jahr. Mit dem Blick dann vielleicht doch später mehr in Gemeindegründung oder Begleitung von neuen Gemeinden zu gehen. Ja? Der kennt auch keiner. Soissons heißt er. Soissons. Genau. Der ist mehr Richtung Paris. Zwischen Reims und Paris ist das. Genau. Das ist so die Aufgaben. Und jetzt wollte ich noch mal kurz sagen, einer, was ich noch so mache nebenbei. Ich habe jetzt viel Lobpreisarbeit gemacht in der Gemeinde, wo wir waren. Das fällt jetzt weg. Was aber nicht wegfällt, ist so eine übergreifende Arbeit, die ich mit den Frauen, mit der Frauenarbeit im Bund mache. Ich bin da seit 2 Jahren in dem Komitee, das diese Sachen organisiert, die da aufgelistet sind. Ein nationales Frauentreffen, ein Erfrischungswochenende für Pastorenfrauen und eine 4-mal jährlich erscheinende, sehr kleine Zeitschrift, in der wir so berichten über das, was im Frauenbund passiert und informieren. Hallo? Und das ist zum Beispiel unser nächstes Projekt jetzt im Oktober. Das ist das Plakat, das heißt Verwurzelt in Christus, lasst es uns wagen. Und die Idee ist eben, dass wir, weil wir in Christus verwurzelt sind, auch mal was Neues wagen können, dass uns das nicht verunsichert, mal neue Wege zu beschreiten oder einfach mal über unseren Tellerrand rauszugucken. Da wollen wir die Frauen ermutigen, das dann in ihrem Kontext zu tun durch dieses Wochenende. Wir haben da eine Sprecherin eingeladen, die ist sehr evangelistisch selber tätig. Und das, genau, das machen wir. Und das ist unser Komitee beim Gemeindekongress von den Baptisten. Genau. Das ist das. So, und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz von unserem Projekt erzählen, da auch nochmal zur Erinnerung eine Landkarte. Der blaue Kreis, da ungefähr befindet sich Kamerun, das wisst ihr wahrscheinlich. Das daneben ist Kamerun, wo der Pfeil dahin zeigt, ist da, wo das ein bisschen weiter rüber noch, ein bisschen weiter rüber ist dann der Ort, wo diese Klinik gebaut wird. Und das ist eine ganz schöne Landschaft, also ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ne? um mal da vielleicht hinzukommen, das ist wunderschön, das ist verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, was da auf diesem einen Baum da getransportiert wird. Das sieht aus wie ein Motorrad, ne? Ist es auch. ich war ja einmal da, als ich das gesehen habe, und ich musste danach dann in so ein Ding auch einsteigen, habe ich gedacht, ach du meine Güte, wie sollen die denn da heil rüberkommen? Wie halten die denn die Balance, ne? Aber das schaffen die, ne? Das ist also ganz außergewöhnlich, finde ich. Ein starkes Stück. Zwei Motorräder in einem so einem Ding. Ja. Na? Hallo. So. Huch, gehst zu weit. So, und dann wachsen da diese Dinger. Da kommen die her, unter anderem. Wusstet ihr, dass die so wachsen?
Ja.
Ja, ich wusste das nicht. So, die haben wir dann auch frisch vom Feld mal gegessen, das war ganz toll. Und wisst ihr, was das ist? Gummi, ne? Das ist so ein Kautschukbaum. Also das wird da alles gemacht. Und dann dieses Dorf Kukum, das sind ungefähr so 3500 Menschen so im Umkreis. Deswegen bauen wir da eine Klinik, weil sie keine Versorgung haben und keine Krankenversorgung. Ne? Und auch Erste-Hilfemaßnahmen, die müssen also wirklich Kilometer mal laufen. Oder wenn gerade mal jemand vorbeikommt auf der Straße, dann versuchen da mitzufahren zum nächsten Ort. Und wenn man zu Fuß geht, dauert das mehrere Stunden. Oder man muss immer bezahlen. Und das hat ja natürlich auch da keiner. Immer das nötige Kleingeld, weil die meisten so aus eigener Versorgung einfach leben, ihre Landschaft da selber anbauen in den Wäldern. Und die ganze Gegend könnte davon profitieren, wenn da ein bisschen näher dran ein Gesundheitsstation wäre. Und das, so sieht das aus, wenn zum Beispiel mal ein Team mitkommt. Ich hab das vielleicht hier schon mal gezeigt, aber ich erinnere euch einfach mal dran. Das waren alles Holländer, die wir, ja, für zu lang, die haben wir halt kennengelernt, zwei davon, und die haben dann so ein Team zusammengetrommelt und sind dann runtergefahren mit Samuel, haben da, das war jetzt im Rohbau noch, da haben sie dann das Dach draufgesetzt, mit vereinten Kräften, mit den Leuten von dort, und so haben sie das dann gelassen. Das haben sie ganz toll gemacht und hatten eine super Zeit, haben auch Land und Leute kennengelernt, das war richtig klasse. Und haben auch, da waren ein paar Krankenschwestern dabei, die haben dann auch so Kliniken veranstaltet in dem Dorf. Das ist jetzt in dem Gemeindehaus dort, das ist noch nicht in dem Gebäude. Genau, das war also auch gut, ne? Da seht ihr ja, das ist wirklich Zustrom. Und so sieht es heute aus. Es wurde also weitergebaut, immer durch Leute, die Samuel dort kennt, die er auch dann dafür bezahlt, wenn sie das machen. Er hat Leute, die das auch beaufsichtigen. Es ist immer wichtig, dass man Leute hat, die dann auch Vertrauen verdienen, weil oft wird das dann so vereinnahmt und dass man selber nochmal Geld rausschlägt. Ich meine, die sollen ja verdienen für das, was sie arbeiten, das ist gut. Und dafür verwenden wir auch die Spenden, die wir dafür bekommen. Und eben für das Material. So, und was wir jetzt gut gebrauchen könnten, wäre so ein richtiges, nochmal so ein Team, das mal ein paar Wochen oder zwei Wochen, vielleicht auch drei, da runterfährt und nochmal ordentlich mit anpackt, mit Fachwissen, weil die Fenster noch nicht drin sind, die Türen sind noch nicht drin. Es ist noch nicht gesichert, das Gebäude, man kann es also wirklich immer noch nicht nutzen, auch nicht punktuell. Man kann da nichts drin lagern, weil das dann wahrscheinlich geklaut wird. Also das ist wichtig. Und wir sind auch dabei, immer noch Gelder zu beantragen bei der Deutschen Botschaft für einen Brunnen. Weil das ganze Dorf hat keinen Brunnen. Das Wasser, was sie benutzen, kommt aus Flüssen, das sie erst holen müssen nebenbei. Samuels Haus, also von seiner Familie ist das auch so. Die haben kein fließend Wasser, die holen das Wasser alles von einem, müssen sie eine Viertelstunde laufen. Dann ist da so ein Wasserloch und dann schöpfen sie das Wasser und das wird dann in Behälter in ein Haus gelagert. Und damit macht man dann Toilette und Waschen und Kochen und alles. So, also es ist schon noch. So, okay, das war. Es ist so dazwischen. Es ist mehr Richtung Yaoundé.
Aber jedenfalls sehr viel Luftfeuchtigkeit.
Ja, es ist nicht so schlimm wie in Douala. Das ist ja, Douala ist der große Hafen am Meer. Da muss ich ganz zurück. Ja, wir haben noch Zeit. So lange ist meine Predigt nicht. Na. Halt, stopp. Nee. So. Wo der Pfeil ist, da ist Douala. Das ist die große Hafenstadt. Und dann, wenn man von da ziemlich direkt nach links geht, ist es so ungefähr unterhalb dem E. Nach rechts, Entschuldigung. Nach rechts, nach links ist mal im Wasser, ja, Entschuldigung. Nach rechts? Ja, es ist eine Insel. Nein. Also unter dem E von Centre. Seht ihr das Wort Centre? Da unter dem E von Centre. Da ist so eine Straße eingezeichnet. Und nicht weit von der Straße, in dem Gebiet, ist diese Klinik. Bitte? Habe ich? Wie geht denn der? Ach, hier. Ah, ja, da so. Genau, da. Das ist Yaoundé, das ist die Hauptstadt. Hier ist Douala. Und das ist so mitten da drin. Genau? Gut, jetzt muss ich wieder ganz nach vorne. Genau, und ja, ich mache jetzt mal einfach weiter, ne? Ja, da sind viele, von den Baptisten sind da so einige, ne? So, und ich habe für dieses Projekt, da haben wir jetzt so einen Flyer, einen neuen Flyer gemacht, wo nochmal das alles so aufgeführt wird, was ich auch erzählt habe. Und wenn ihr Leute kennt oder euch das selbst interessiert, dann lasse ich die jetzt mal hier alle, dann könnt ihr da euch bedienen. So, und aus dem Ganzen, was ich gerade so erzählt habe, mit dem, was wir gerade so erlebt haben, was wir auch mit der Gemeinde erlebt haben, was unseren Auftrag betrifft, weshalb wir überhaupt in Frankreich sind, aus den Gedanken habe ich mal angefangen, in der Bibel neu zu forschen oder einfach mir ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen. Was ist eigentlich unser Auftrag? Und ich denke, das gilt nicht nur für uns, die wir jetzt beschlossen haben, wir gehen mit einer Mission und wir arbeiten in einem anderen Land, sondern das gilt eigentlich für jeden. Egal, wo er ist, egal, wo er lebt, ob es nun zu Hause ist, in einer eigenen Nachbarschaft, wo er immer schon gewohnt hat oder in einer anderen Stadt. Und die Predigt, die ich jetzt kurz halten möchte, hat den Titel »Wie der Vater, so der Sohn«. Und es gibt zwei Sachen, auf die ich mich da konzentrieren möchte. Einmal dieser Vers, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist das eine, wie der Vater, so der Sohn. Der Vater hat Jesus geliebt, der Sohn liebt uns. Das zweite ist, als Jesus sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. So, kann das erstmal aus? Wie mache ich das? Oder wenn ich jetzt weitermache? Kommt gar nicht. So, lassen wir das erstmal so. Genau. Ich möchte mich einfach nur auf diese beiden Verse konzentrieren und das ein bisschen ausführen. Wir haben auch in unserer Gemeinde, wo wir gedient haben, das versucht immer wieder zu sagen. Und es wurde oft so als Druck empfunden, dass sie gesagt haben, nein, wir können nicht irgendwie was außen nach außen hin machen, wir sind viel zu klein, wir sind viel zu schwach, wir können das nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Jesus das aber doch sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Oder wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Ja, wie hat denn der Vater den Sohn geliebt? Worin bestand diese Liebe? Worin hat sie sich ausgedrückt? Und da Jesus unser Vorbild ist für alles, muss es ja auch irgendwie bei uns auf diese Weise ankommen, wenn der Vater uns liebt und Jesus uns dadurch liebt. Und diese beiden Schriftstellen sind ja ganz privilegierte Informationen, die Jesus gibt. Ja, er hat die nicht vor der großen Menge unbedingt gesagt, sondern in diesen Versen aus dem Johannesevangelium geht es darum, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht. In einem kleinen Kreis. Die, die schon beschlossen haben, sie wollen ihm folgen. Die schon angefangen haben, von ihm zu lernen. Die schon angefangen haben, ihn zu beobachten, ihn nachzuahmen. Die sogar schon ausgesandt worden sind, bestimmte Aufträge auszuführen, die Jesus ihnen gegeben hat. Es sind Menschen, die wirklich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Er fasziniert mich. Wir wissen heute auch, er hat durch seinen Tod uns das Leben geschenkt. Er hat unsere Sünden vergeben. Wir wollen ihm nachfolgen. Und hier an dieser Stelle spricht Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ja, wie hat er denn den geliebt? Einmal ist es ganz offensichtlich, der Vater bestätigt mehrmals seine Liebe ganz öffentlich zu seinem Sohn. Bei der Taufe, bei der Verklärung gibt es Momente, wo Gott ganz klar sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ich liebe ihn. Jesus auch, er gibt uns dieses Zeugnis in unser Herz. Wir sagen es einander zu. Jesus liebt dich. Und das ist wahr. Und das gefällt uns, oder? Das tut uns gut. Wir haben gerade im Lobpreis so einige Lieder davon gesungen, dass Jesus uns liebt, dass wir unsere Herzen aufmachen wollen, um seine Liebe zu empfangen, dass er alles für uns ist, dass alles, was wir brauchen, ist eigentlich nur seine Liebe. Das tut uns gut. Jesus liebt mich. Es tröstet uns. Es gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Wir sind angenommen von Gott durch Jesus. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, und du weißt, er meint es ehrlich, dann fühlst du dich dadurch wertvoll, oder? Fühlst du dich kostbar? Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau so hat das der Vater mit Jesus gemacht. Jesus wusste immer, dass er wertvoll, kostbar, angenommen, bestätigt wurde durch seinen Vater. Und genau so dürfen wir das auch erfahren. Das ist die Grundlage für alles, was Jesus getan hat. Und es soll auch die Grundlage sein für alles, was wir tun. Das ist etwas, was wir oft sagen. Aber ich habe schon ganz oft gemerkt, bei mir und auch bei anderen, dass wir das noch nicht richtig verstanden haben. Weil wir oft denken, ich muss mir das doch irgendwie doch wieder verdienen. Die Liebe, die Gott mir schenkt, ist ein Geschenk, dessen ich nicht wert bin, deswegen muss ich sie wieder verdienen. Ich muss etwas dafür tun, dass das auch bestehen bleibt, dass ich mir sicher bin, dass Gott mich auch wirklich noch liebt. Und wir haben eben ein Lied gesungen, wo gesagt wurde, du kennst mich, ja, und trotzdem liebst du mich. Ne? Du kennst mich und trotzdem liebst du mich. Und ich mag dieses Lied sehr gern, weil das oft das widerspiegelt, was ich empfinde. Und das ist aber die Wahrheit. Und das dürfen wir auch so annehmen. Wir machen ständig Fehler. Wir hauen ständig mal daneben. Wir verletzen andere. Wir haben unseren eigenen Maßstab, erreichen wir nicht. Und Gott weiß das. Und er liebt uns trotzdem. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im 1. Korinther steht ja, dass die Liebe das Größte ist. Die Liebe ist das Größte. Das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Diese Liebe in uns zu verankern und daraus unser Leben zu leben. Und wir dürfen uns ja wissen, dass Gott uns liebt. Nicht nur, weil er uns die Sünden vergeben hat, sondern das hat er auch schon vorher getan. Gott liebt uns sogar schon, bevor wir ihn lieben. Bevor er unsere Sünden vergeben hat, bevor er am Kreuz gestorben ist für uns, hat Gott uns schon geliebt. Bevor wir das begriffen haben, hat Gott uns schon geliebt. Aus dieser Wirklichkeit dürfen wir heraus leben. So wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Es gibt uns auch Kraft. Oft machen wir Dinge aus eigener Kraft. Wir sagen, ich schaffe das schon. Das ist jetzt wichtig, ich muss das jetzt schaffen. Gerade wir Deutschen, ja, wir sind so Schaffer. Ja, wir schaffen alles. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Wir schaffen das. Tun wir auch. Wir sind richtig gut. Aber wenn das nur unsere Motivation ist, dann kommt es irgendwann doch zum Burnout, da kommt es zur Enttäuschung, da kommt es zu Missverständnissen. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Gemeinde erlebt, ich bin ja auch Deutsche, und Samuel ist sehr deutsch geworden in seiner Art. Vielleicht ist das auch kamerunisch, ich weiß es nicht so genau. Aber er ist halt auch so einer, los, wir machen jetzt hier einmal hochkrempeln und dann los und jetzt machen wir. Ne? Und die armen Leute da in der Gemeinde, die haben zuerst gesagt, oh toll, frischer Wind, prima. Ne? Und ihr habt ja, erinnert ihr euch noch, wir hatten richtig tolle Sachen, haben wir auch angestellt da mit den Gemeinden, in der Gemeinde. Ne? Wir haben Sachen veranstaltet und irgendwann haben wir so gemerkt, die können nicht mehr. Die waren ausgepowert, die konnten nicht mehr. Die haben gesagt, nein, nicht schon wieder was Neues. Und so. Also das haben sie nicht so laut gesagt. Ne? Das lief dann ein bisschen anders leider. Aber das war so, die haben es nicht mehr geschafft. Ja? Und sie haben es auch nicht verstanden, oder wir haben es nicht verstanden, auch ihnen zu vermitteln vielleicht, das war auch ein Fehler von uns, ihnen eben genau diese Wahrheit zu vermitteln. Wir brauchen nicht jetzt handeln und tun und machen, weil wir das schon schaffen und weil das unser Auftrag ist und wir müssen jetzt, sondern weil Gott diese Liebe in unser Herz hineinlegt. Und manchmal denke ich, dieser Vers, ne, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, das ist ja nicht eine Liebe, die nur sich gut anfühlt. Das hören wir jetzt in unserer Gesellschaft immer mehr. Ne, dass die Liebe ist das Wichtigste. Und was gemeint ist, ist ja, dass man sich wohlfühlt. Mit dem Partner, mit was auch immer. Das ist das Wichtigste, wenn man sich liebt. Aber Gottes Liebe ist gar nicht so ein Gefühlsding. Gottes Liebe ist was ganz Konkretes. Gottes Liebe ist etwas, was uns dann dazu treibt, im positiven Sinne, uns bewegt, aktiv zu werden. Und ich bin ja sehr, ich mag Lobpreis und all das. Ich finde das ganz toll, wie Gott einen da berühren kann auch. Aber wir müssen aufpassen auch, dass wir da nicht nur so eine Kuschelstunde machen, mit Lobpreis, das ist auch wichtig, ja, habe ich ja gesagt, man fühlt sich durch diese Liebe ja bestärkt und wertvoll, aber dass das dann nicht so bleibt, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, wird uns, wenn es die Liebe Gottes ist, wird sie uns immer auch dahin treiben, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht und diese Liebe Gottes weiterzugeben, auf irgendeine Art und Weise. Die Liebe soll sich auf Gott gründen, auf Gottes Liebe und nicht auf die Liebe zu unseren Mitmenschen oder zu uns selbst. Und wie hat dieser Gott jetzt seine Liebe? Was sind so ein paar Kennzeichen der Liebe, die den Vater und den Sohn verbinden? In Johannes 17, 24 sagt Jesus, dass der Vater ihn von Grundlegung der Welt an geliebt hat. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Er hat uns schon von immer, von ewig an, hat er uns geliebt, jeden Einzelnen von uns. Er wusste schon, dass wir irgendwann mal da sein werden und hat uns schon vorher geliebt. Genauso liebt uns auch der Sohn. Jesus wurde so geliebt vom Vater. In Johannes 5, Vers 20 sagt es, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut oder auch tun will. Was kann man daraus schließen? Es ist eine Liebe, die sich mitteilt. Es ist eine Liebe, die gemeinsam mit anderen agieren möchte. Die kommuniziert, die keine Geheimnisse vorbehält. Ja, manchmal in unserer menschlichen Liebe ist das so ein bisschen verdreht. Ne? Dann sage ich, ja, ich liebe dich, aber das lasse ich nur so als Geheimnis. Das macht Gott nicht. Er möchte wirklich diese Liebe, die er zu seinem Sohn hatte, weil er ja alles ihm gezeigt hat, was er tun sollte und was er tun wollte, hat er ihm mitgeteilt. Und wenn die Bibel sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Das heißt, Jesus will uns auch die Sachen mitteilen, die auf seinem Herzen sind, die er tun möchte. Er möchte sich uns mitteilen. Gottes Wort zu lesen, zu verstehen, was möchte Gott denn? auf seine Stimme zu hören im Gebet, ist wichtig, weil Gott uns sich uns mitteilen möchte. Das ist Teil seiner Liebe. Dann sagt es auch, ist alles meistens aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Oder anders übersetzt, hat ihm alle Macht oder Macht über alles gegeben. Das ist ein Kennzeichen der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters zum Sohn, dass er ihm die Vollmacht auch übertragen hat. Er hat ihm vertraut, dass er damit gut umgeht, mit dieser Macht, weil Jesus hat ja Wunder gemacht, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. So hat Gott ihn geliebt, er hat ihm das anvertraut, diese Macht. Können wir glauben, dass Gott und Jesus uns so lieben, dass sie auch uns eine solche Vollmacht anvertrauen, weil sie uns vertrauen? Weil der Vater und der Sohn dir vertraut, dass du mit Vollmacht umgehen kannst, dass du es ausüben darfst? Die Macht, die Gott uns gibt, ist nicht dazu da, um zu herrschen oder andere zu bedrücken oder zu manipulieren. Sie ist da, um eben diese Liebe weiterzugeben. Und Jesus wurde so vom Vater geliebt, das war Teil dieser Liebe, dass er auch die Vollmacht hatte, zu handeln. Übernatürlich. Denkt mal darüber nach. Wir denken immer, das kann ich nicht, die Gabe habe ich nicht oder das traue ich mich nicht. Aber wenn die Liebe Gottes in dir wirkt, warum nicht auch durch solche Zeichen und solche Handlungen? Wenn Gott das doch tun will, warum nicht durch uns? Durch Jesus hat das ja auch gemacht. Nicht um andere zu bedrücken, ja, und nicht um zu herrschen, sondern um Gottes Charakter zu zeigen. Und dann steht noch im Johannes 10, Vers 17, der Vater liebt den Sohn, weil er sein Leben hingibt, weil er sein Leben einsetzt, weil er sein Leben opfert. Und diese Liebe, die der Vater dem Sohn entgegenbringt, ist eine Liebe, die das Opfer wert ist, die erwidert wird. Aber ich glaube, dass Gott auch dieses Opfer schätzt, dass ihm das Opfer kostbar ist, das wir bringen, aus Liebe zu ihm. Wenn wir begriffen haben, dass Gott uns liebt und deswegen Opfer bringen und uns einsetzen, uns hingeben, dann ist das nicht eine Bezahlung für das, was Jesus getan hat, sondern es ist ein Wohlgeruch vor Gott und es ist etwas, was ihn wieder segnet und ihn wieder in seiner Liebe noch größer werden lässt, glaube ich. Aber nicht als Bezahlung. Das ist einfach etwas, was er wertschätzt. Und es hat Bedeutung. Jedes Opfer, das jeder von uns bringt, ist vor Gott nicht, wird nicht nur abgetan. Gott schätzt das wirklich. Genau wie er das eben in seinem Sohn geschätzt hat, dass er so gehorsam war und ans Kreuz gegangen ist. Weil das musste er ja, das hat ihm was gekostet. Und in dem gleichen Sinn, Johannes 15, Vers 10, der Vater liebt den Sohn und der Sohn bleibt und lebt in dieser Liebe, weil der Sohn die Gebote seines Vaters hält und ihm gehorsam ist. Es ist eine Liebe, die auf beidseitigem Vertrauen und Gehorsam aufgebaut ist. Und Jesus liebt uns auch so. Er liebt uns, er vertraut uns, aber er sagt auch, das möchte ich, dass ihr das tut, dass ihr dem gehorsam seid. Und indem wir ihm gehorsam sind, zeigen wir damit auch, dass wir ihm vertrauen, dass er es richtig meint, dass er die Wahrheit wirklich ist, dass das, was er sagt, richtig ist für uns und für die Welt. Also er liebt uns mit einer nie endenden Liebe. Die wird nie aufhören, egal was wir machen. Jesus liebt uns, Punkt. Er spricht mit uns, er lässt uns seine Gedanken wissen, er teilt uns seinen Willen mit. Er teilt auch seine Autorität und Vollmacht mit uns. Er vertraut sie uns an. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Er achtet und schätzt unsere Opferbereitschaft, da wo die erfahrene Liebe auch zur Tat wird. Und er vertraut darauf, dass wir seine Gebote halten und ihm gehorchen. Das bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben und zu leben. Wie sieht es jetzt aus mit der zweiten Schriftstelle? Das war, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater, so der Sohn war der Titel. Wie der Vater euch geliebt hat, so liebe ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie hat der Vater denn Jesus gesandt? Lass uns das auch mal kurz betrachten. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, in welchem Kontext dieser Vers gesagt wurde. Weiß das jemand zufällig? Wann hat Jesus das gesagt? Nicht der Pastor. Der Pastor weiß das. Nee. Das ist der vierte Missionsbefehl. Wir haben ja in Markus, Matthäus, Lukas sind die Missionsbefehle am Ende. Ja? Und der hier steht nicht so ganz am Ende, aber fast. In Johannes 20. Also das ist nach der Auferstehung. Aber davor war ja so einiges. Erstens, die wurden erschüttert. Die wurden wirklich erschüttert in ihrem ganzen Verständnis von Jesus. Jesus stirbt. Das hatten sie nicht erwartet. Ja, der, dem sie gefolgt waren, der geheilt hat, der gepredigt hat, der Menschenmassen angezogen hat, Wunder getan, jetzt ist er stirbt. Sie haben ihn als alles angesehen, als Heiler, Prediger, Wundertäter, Herrscher, von Gott Gesalbter, aber nicht als Opfer. Ne? Nicht als Opfer haben sie ihn gesehen. Und jetzt haben sie Angst. Ja? Sie waren ja bei ihm. Sie waren ja seine Jünger, seine Schüler. Wer kommt jetzt als nächstes dran? Weil Jesus hat ihnen ja mal ganz klar gesagt, ne? Der Jünger steht nicht über seinem Lehrer. Was dem Lehrer passiert, wird auch dem Jünger passieren. Das haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt, wer ist jetzt als nächstes dran? Das war ganz schön erschütternd. Zweite Erschütterung. Jesus wird begraben, er stirbt und dann verschwindet auch noch der Leichnam. Jesus, und dann zum Glück ziemlich bald wird ihnen gesagt, nein, er ist nicht verschwunden, er ist nicht gestohlen, sondern er ist auferstanden. Aber zuerst war das so, okay, jetzt haben wir noch nicht mal ein Grab, wo wir hingehen können, um uns zu erinnern, unseren Meister. Doch dann, aber was ist denn, wenn er jetzt wirklich auferstanden ist? Was ist das denn? Also die mussten ja von ganz vielen Fragen erschüttert worden sein. Ich verstehe mir gar nichts mehr. Vielleicht haben sie sich daran erinnert, dass er das mal so angedeutet hat, ja, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, wenn man so in so einem Wirrwarr drin ist, dann weiß man ja nicht mehr alles. Und dann kommt die dritte Erschütterung. Die sind zusammen, haben Angst, wissen nicht so recht, woran sie sind und Jesus erscheint ihnen. Damit haben sie, glaube ich, auch nicht gerechnet. Da hatten sie schon das Zeugnis von Maria. Aber er erscheint ihnen. Kommt durch die Wand, plötzlich ist er da. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal wirklich vor, wenn uns das passieren würde. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, ne? Aber das versteht Jesus auch. Deswegen sagt er ihnen gleich, Friede sei mit euch. Nur keine Aufregung. Alles in Ordnung. Keep cool, ne, sagen man. Und dann habe ich mir vorgestellt, was sie dann vielleicht spontan gedacht hatten. Ach, gut, jetzt ist er wieder da. Jetzt können wir wieder so weitermachen wie vorher. Jetzt wird er wieder vor uns hergehen. Wir können wieder weiter von ihm lernen. Er wird weiter seine Wunder tun und so weiter und so weiter. Alles gut. Und vielleicht wird er ja sogar doch mal noch der König, der dann die Römer rausschmeißt und ne, wie man so denkt als Mensch. Doch dann kommt die vierte Erschütterung. Und zwar eben das, was Jesus ihnen dann sagt. Eine Ankündigung, die, glaube ich, auch nicht unbedingt ihren Erwartungen entsprechen hat, die über Verstehen hinausgehen, auf die sie nicht wirklich vorbereitet sind, selbst wenn er das schon so angedeutet hat in seinem Leben vorher. Ne? Das ist eine Ankündigung, die potenziell so überwältigend ist, so angsteinflößend, angesichts dessen, was gerade passiert war, die Kreuzigung, dass Jesus damit anfängt zu sagen, Friede sei mit euch. Er sagt es nochmal. Nochmal. Und dann sagt er ihnen, dass sie jetzt in die Welt gesandt werden, auf die gleiche Art und Weise, wie Jesus gesandt worden ist. Und das sagt er uns heute auch. Ihr seid in die Welt gesandt. Ihr seid nicht nur da, um meine Liebe zu genießen. Ihr seid in die Welt gesandt, genauso wie der Vater mich in die Welt gesandt hat. Die gleiche Art und Weise. Und das hat, deswegen wollte ich diese beiden Verse zusammennehmen. Das hat ganz eng damit zu tun, dass der Vater uns liebt, dass der Vater Jesus liebt und ihn gesandt hat, dass Jesus uns liebt und uns sendet. Wir sollen gehen, so wie Jesus, im Hören auf die Stimme und im Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Das heißt, wir müssen uns Zeit nehmen, das zu tun, das zu pflegen. Was will denn Gott eigentlich von mir? Warum bin ich an diesem Arbeitsplatz? Warum habe ich diesen Nachbarn, der mir so auf die Nerven geht? Warum Es hat alles einen Sinn bei Gott. Du bist gesandt dort, wo er dich hingestellt hat. Manchmal sendet er dich dann auch woanders hin, so wie uns. Er sendet uns nach Frankreich. Ja, Samuel hat er aus Kamerun schon mal hierher gesandt. Und jetzt weiter. Das geht auch, aber das gilt nicht für jeden. Das sind ja nur ganz wenige, die wirklich gehen in andere Länder. Die meisten bleiben ja da, wo sie sind. Aber wir sind trotzdem gesandt. Trotzdem. Warum denn nicht zu überlegen, wie Gott, Jesus wurde gesandt, mit der Vollmacht Zeichen und Wunder zu tun. Überlegt euch doch mal, vielleicht sind wir auch dazu ausgesandt von Jesus, aus der Liebe Gottes heraus, Gott zu bitten, ich möchte auch Zeichen und Wunder tun, und damit die Menschen verstehen, dass du über den Dingen stehst, dass du mächtig bist, dass du ein guter Gott bist, der auch Dinge bewirken kann. Lass uns das doch mal wagen, so zu fragen. Herr, möchtest du durch mich vielleicht heute ein Wunder tun? Er macht es eben halt nur mit uns. Jesus hatte dann auch noch, das wird wahrscheinlich nicht jedem von uns passieren, aber dass ihn Menschenmengen direkt folgen, dass er plötzlich vor Massen stand und musste da Reden halten. Wer weiß, vielleicht passiert das einigen von uns auch. Das ist dann nicht, um uns zu verherrlichen, weil wir so toll sind, sondern weil Gott uns da dazu berufen hat. Oder vor kleineren Mengen, so wie jetzt. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Oder es ist auch immer wieder, ja, demütigend. Was hat Jesus noch gemacht? Wie wurde er gesandt? Der Vater hat mir gesagt, such dir 12 Leute raus, ich zeig sie dir und die machst du dann zu Jüngern. Wie ist das mit uns? Wen machst du gerade zu Jüngern? Hast du da jemanden, mit dem du dich regelmäßig oder unregelmäßig, aber eben immer mal wieder triffst und den du lehrst, so im Alltag mit Gott zu gehen, mit Jesus zu leben, den du zu einem Jünger machst? Und dann natürlich, Jesus hat ganz viel Widerstand erfahren. So hat der Vater ihn auch gesandt. Er hat ihn gesandt in einen Kontext hinein, in einen gesellschaftlichen und religiösen Kontext, der nicht unbedingt offen war, das zu hören, was Jesus zu sagen hatte. Kommt euch das bekannt vor? Wir werden Widerstand haben. Wir haben in Frankreich, ich habe das in Saar, wo wir jetzt wohnen, ich habe das noch nie so krass erlebt, wie viel Widerstand wir erfahren. Und dabei haben wir noch gar nicht von Jesus geredet. Das ist sehr, sehr interessant. Aber es hat mich eigentlich dann nur bestätigt darin, dass wir da richtig sind, weil ich denke mir, das ist auch eine Art, wie wir da mal einen Akzent setzen können, anders zu sein und anders an Sachen ranzugehen. Hoffentlich in Gottes Gnade, dass er uns hilft, das auch richtig zu tun. Ja. Aber das ist auch so, das gehört dazu, zu unserem Gesandtsein. Das gehört einfach dazu. Da brauchen wir nicht erschrecken. Ich bin da sehr erschrocken, teilweise. Ich dachte, das ist so heftig. Das kenne ich gar nicht. Und dann hat Gott mir gesagt, siehste, so ging es mir auch. Und dann am Vater dran zu bleiben. Dann ist Jesus immer am Vater dran geblieben und hat gesagt, okay, was muss ich jetzt tun? Was der Vater mir sagt, das tue ich. So ist er damit umgegangen. Und das hat wohl vorhin schon im Gebet so angedeutet, ne? Es gibt auch Menschen, die werden richtig verfolgt. Die müssen um ihr Leben fürchten. Die kommen dann teilweise auch zu uns jetzt. Manche sind auch gestorben. Ihr habt das bestimmt auch verfolgt, ne? Dass Menschen einfach, weil sie an Christus glauben, getötet werden. Aus gar keinem anderen Grund. Nur deswegen. Ganz nette Menschen. Aber sie glauben an Jesus und müssen sterben. Und deswegen, denke ich, hatte Gott und hat Jesus auch an dieser Stelle gesagt, 2-mal Friede sei mit euch. Das ist so ähnlich wie im Matthäus-Evangelium am Ende. Kennt ihr den Missionsbefehl? Kennt ihr bestimmt. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Am Anfang eine Zusage Und am Ende eine Zusage. Finde ich sehr interessant. In der Mitte sind dann die ganzen Sachen, die wir zu tun haben. Und am Anfang sagt er, aber ich habe die Macht. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Mir ist alle Macht gegeben. Deswegen müssen wir an Jesus dranbleiben. Und am Schluss sagt er noch, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag. Wir dürfen es wagen. Unser Konferenzthema für die Frauen, verwurzelt in Christus, lass uns doch mal wagen, anders zu gucken auf die Situation, in der ich stehe. Oder diesem Impuls nachzugehen, mal was Neues zu machen. Wie lange habe ich noch? Seid ihr schon gelangweilt?
Nein.
Dann sage ich euch noch ein Beispiel aus der Bibel. Petrus, ne? Nach dem Kapitel 20 kommt das Kapitel 21 im Johannesevangelium, so wie eigentlich in allen Evangelien. Aber in diesem Evangelium wird dann davon berichtet, was Petrus dann den anderen vorschlägt oder was er sagt. Ja, Jesus hat gesagt, so wie der Vater euch gesandt hat, so sende ich euch. Und Petrus sagt, ja, ich gehe Fische fangen. Und das Interessante ist, dass er eigentlich schon den Ruf bekommen hatte von Jesus ganz zu Anfang, er sollte Menschenfischer sein. Erinnert ihr euch? Als er hat den Berufen, ihm nachzufolgen, er sollte Menschenfischer sein. Also er war schon so halb richtig. Ja, Petrus war fischen, gut, gehen wir fischen. Aber jetzt, weil ihm nichts anderes einfällt, denke ich mal, geht er erstmal wieder fischen, so wie er es kennt. Und dann passiert ja dieses Ereignis, dass sie eben fischen, wieder nichts fangen und dann am Morgen sehen sie da einen Mann am Ufer und er sagt ihnen, werft die Netze doch nochmal auf die andere Seite und dann fangen sie diese große Menge von Fischen. Es ist ein Wunder und sie erkennen, es ist Jesus und ich glaube, da hat es dann mal angefangen zu arbeiten in seinem Kopf und Jesus sagt ihm dann ja, ich kürze das mal ganz doll ab, hast du mich lieb? Und dann ja, dann weide meine Schafe. Also da macht Jesus ihm klar, dieses Fischefangen war jetzt nicht nur auf die Fische, die eigentlichen Fische ausgerichtet, sondern wirklich auf die Menschen. Und so können wir oft in unserem ganz normalen Alltag vielleicht noch eine andere Dimension da reinsehen. Oder dass Gott zu uns spricht und sagt, ja, du bist berufen zum Fischer, du bist berufen als Leiter in deiner Firma, aber du hast auch noch Gaben, die kann ich auch noch anders einsetzen, wenn du Menschen vielleicht anleitest oder du bist als Lehrer berufen, vielleicht kannst du auch andere lehren im Evangelium, so im ganzen Alltag und geistlich Sachen was weitergeben. Und wir müssen darauf hören, für unsere spezielle Situation, für unsere spezielle Persönlichkeit, was will Gott, dass ich tue? Und das ist so spannend, ich kann es euch wirklich versprechen, das ist so spannend, weil man weiß, man ist von Gott geliebt, man wird von Gott gebraucht. Man kann zum Segen werden anderen Menschen gegenüber und man erfüllt den Auftrag Gottes, den Missionsauftrag direkt da, wo man lebt. Das ist so spannend und so schön. Wie der Vater mich geliebt hat, auf die gleiche Art und Weise, so liebe ich euch, sagt Jesus. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater liebt und sendet den Sohn. Und der Sohn liebt und sendet uns. Wir sind geliebt und gesandt. Wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Reaktion darauf? Geht es um mich, dass ich geliebt werde? Oder geht es darum, um den, der mich liebt und dass er mich sendet? Und da möchte ich euch gerne ein Lied singen. Vielleicht kennt ihr das, das ist aber nicht schlimm. Büchern drin, aber ich
in den Alten.
In den Alten? Vielleicht nicht. No. Müsst ihr zuhören. Ihr könnt das ja mal zuhören. Wenn ihr es kennt, könnt ihr es ja mitsingen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist.
Oh.
Amen.